Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das neue Schuljahr kommt so langsam in den Fluss. Nach und nach beginnt wieder der Unterricht nach den Sommerferien oder es laufen die letzten Vorbereitungen, wie in Frankreich zum Beispiel, wo jetzt die Ankündigung, dass keine Abaya mehr in der Schule getragen werden darf, also kein langes Überkleid, für große Debatten sorgt. Das ist ein Thema jetzt hier in Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Hallo dazu. Wir gucken aber auch nach Bremen. Hier soll ja ein verpflichtendes Kita-Jahr kommen für Kinder mit Sprachförderbedarf. Gleich gibt's dazu einen Wasserstand. Bremen hat bekanntlich große Pläne für seine Kleinen, die Sprachförderbedarf haben. Für sie will man nämlich als erstes Bundesland ein verpflichtendes Kita-Jahr einführen, als Brücke, sozusagen ein Jahr vor der Einschulung. So zumindest hat es der Senat beschlossen. Nur fehlen Plätze und Fachkräfte. Wie kann das also klappen? Und was sagt die Kita-Praxis zur Umsetzbarkeit des Pflichtjahres? Miriam Steger hat sich umgehört.
Die Kinder im Kinderhaus Querli kommen gerade von draußen. Die Kleinen flitzen herum, suchen ihre Hausschuhe. Sie sollen sich vor dem Essen die Hände waschen. Nicht alle Kinder sprechen Deutsch. Die Erzieherin unterstreicht ihre Worte mit Gesten, um sich verständlich zu machen. Zwei Gruppen mit je 20 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren werden im Kinderhaus Querli in Bremens Stadtteil Gröpelingen betreut. Hier leben besonders viele zugewanderte Familien. Luzi Peters leitet das Kinderhaus.
Letztes Jahr hatte ich die Angst, dass wir eine Gruppe schließen müssen sogar. Aber jetzt haben wir uns wieder gefangen und sind ganz gut aufgestellt.
Ein verpflichtendes Kita-Jahr. Luzi Peters sieht diesem Vorhaben mit gemischten Gefühlen entgegen.
Ich denke, dass das sinnvoll ist, aber dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist im Endeffekt. Es gibt einfach nicht genug Betreuungsplätze, vor allem nicht für Kinder mit Sprachförderbedarf. Ja.
Das verpflichtende Kita-Jahr hat Bremens rot-grün-rote Regierung neu im Koalitionsvertrag verankert. Auch Kinder, die noch keine Kita besuchen, müssen jetzt einen Sprachtest machen, sagt Franziska Tell, Sprecherin für Bildungspolitik und Kinder bei den Grünen.
Es ist eben natürlich sehr viel schwieriger, die Kinder zu erreichen, die noch nicht in den Kindergarten gehen, aber da wird jetzt immer mehr ausgebaut, dass die Eltern kontaktiert werden, auch persönlich, wenn sie sich nicht direkt melden.
Für die Bremer Regierungskoalition hat Bildung höchste Priorität. Denn etwa die Hälfte aller Vorschulkinder in Bremen und Bremerhaven brauchten 2021 laut Bildungsressort eine Sprachförderung. Miriam Strunge ist kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Bremen.
Das muss auf jeden Fall sichergestellt werden, weil wir ja alle wissen, wer Bildungsungerechtigkeit bekämpfen will, der muss in der frühkindlichen Bildung ansetzen, weil es in der Grundschule schon fast zu spät ist.
In diesem Jahr haben 1330 angemeldete Kinder in Bremen keinen Kita-Platz bekommen. Um allen Kindern unter 6 Jahren einen Platz anbieten zu können, fehlen 5000 Plätze. Die Regierungskoalition hat sich deshalb vorgenommen, in den nächsten Jahren mehr als 3 Dutzend Kitas zu bauen. Allerdings fehlen Fachkräfte. Bremen setzt deshalb auf pädagogische Assistenzen und auf fachfremdes Personal, erklärt Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulep, SPD.
Völlig klar ist, dass die Gruppenleitung in einer Krippengruppe, in einer Kita-Gruppe eine Erzieherin oder ein Erzieher sein muss. Unterstützend können aber sozialpädagogische Assistenzen oder auch Menschen, die eine Qualifikation als Kindertagespflegeperson haben, tätig sein.
Wird bei einem Kind ein Sprachförderbedarf festgestellt, wird es vorrangig behandelt und bekommt auf jeden Fall einen Kita-Platz. Und falls die Eltern mit dem Kind nicht in der Kita erscheinen?
Dann muss man notfalls mit dem Jugendamt nachhalten.
Das sieht Tore Christians kritisch. Er ist Personalratsvorsitzender bei Kita Bremen. Für Eltern sei es schwierig, unter diesen Umständen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber nicht nur das.
Wir haben hier eine Zusatzaufgabe zu leisten und die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer Einrichtung sind meines Erachtens erreicht.
Sandra Ahrens, CDU, prangert Versäumnisse der Bildungsbehörde in der Vergangenheit an. Das verpflichtende Kita-Jahr ist für sie aber der richtige Weg.
Was wir jetzt brauchen, ist eine kurzfristige und ein langfristiges Konzept. Das kurzfristige Konzept muss eine Öffnung beinhalten, so wie der Senat es jetzt auch schon vornimmt. Gleichzeitig muss dringend eine Qualifizierungsoffensive der ErzieherInnen stattfinden, die die Anleitungsfunktion wahrnehmen sollen.
Luzi Peters, die Leiterin des Kinderhauses Querli, weist darauf hin, dass es deutlich bessere Rahmenbedingungen braucht, damit das verpflichtende Kita-Jahr in Bremen die Kinder wirklich weiterbringt. Sie wünscht sich kleinere Gruppen.
Wir haben hier ja nicht nur vereinzelt Kinder mit Sprachförderbedarf, sondern bis über 90% in den Gruppen. Und da Deutsch zu lernen, das funktioniert dann nicht mehr so gut.
Brandenburg ist zurück seit heute und auch in Berlin hat Schule wieder begonnen. Übrigens in beiden Bundesländern mit einem Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, aber weiter mit zu wenig Lehrkräften. Ein bisschen hin ist es dagegen noch bei unseren Nachbarn in Frankreich, bis der Unterricht wieder losgeht. Nächsten Montag ist es soweit, aber schon jetzt ist Schule ein großes Gesprächsthema, denn Frankreich plant in seinen Schulen das Verbot der Abayas, der langen Überkleider, die in vielen muslimisch geprägten Ländern getragen werden. Diese Ankündigung von Bildungsminister Attal gestern Abend im Fernsehen sorgt nun für Aufregung.
Ich verkünde Ihnen, dass ich beschlossen habe, dass man die Abaya in der Schule nicht mehr tragen kann. Ich werde mich diese Woche mit den Schulleitern treffen und ihnen alle Maßnahmen dafür geben, diese Regel umzusetzen. Heute Vormittag bekräftigte Attal seinen Beschluss bei einer Pressekonferenz. Die Laizität sei eine Pflicht für alle und ein Recht für jeden. Die Schule werde ständig ausgetestet durch das Tragen religiöser Symbole. Die Standhaftigkeit der Schulen wird auf die Probe gestellt durch diese neuen Phänomene, diese Angriffe und Destabilisierungsversuche. Wir müssen uns dagegen zusammenschließen und wir werden dagegen stehen. Die Abaya hat keinen Platz in der Schule, nicht mehr als andere religiöse Symbole. Die Schule muss vor religiösem Bekehrungseifer geschützt werden. Die Verstöße gegen die Laizität an staatlichen Schulen sind seit der Ermordung des Lehrers Samuel Paty 2020 stark angestiegen. Laut staatlichen Quellen um 120% in den beiden vergangenen Schuljahren. Bildungsminister Attal will nun das Schulpersonal zu den Herausforderungen der Laizität weiterbilden. 300.000 Pädagogen jährlich soll das betreffen. Die 14.000 französischen Schulleiter, so verspricht der Minister, werden bis Ende des Jahres zu den hochsensiblen Fragen geschult. Sein Verbot, die Abaya an französischen Schulen zu verbieten, erntet sowohl Lob als auch Kritik. Abdallah Zekri, Vizepräsident des französischen Rates der muslimischen Religion, kurz CFCM, ist empört. Der Minister hätte mit uns reden können und nach der Meinung der religiös Verantwortlichen fragen können, um zu sehen, ob es sich hierbei wirklich um eine religiöse Frage handelt oder nicht. Für mich ist die Abaya kein religiöses Kleidungsstück. Sie ist eine Art von Mode. Sie ist ein langes Kleid. Man muss aufhören zu sagen, es sind nur muslimische Frauen, die lange Kleider tragen. Die Abaya war niemals ein religiöses Symbol. Auch linke Politikerinnen laufen Sturm gegen den Beschluss. Clémentine Autain vom extrem linken La France Insoumise kritisiert eine Kleiderpolizei und glaubt, das Verbot des Ministers verstoße gegen die Verfassung und gegen die grundlegenden Prinzipien der Laizität. Mathilde Panot, Fraktionsvorsitzende von La France Insoumise, wirft auf X, ehemals Twitter, dem Bildungsminister Besessenheit gegen muslimische Frauen vor. Zustimmung dagegen kommt von Eric Ciotti, dem Parteichef der Konservativen Les Républicains. Seine Partei habe dieses Verbot schon lange gefordert, schreibt Ciotti auf X. Die Entscheidung des Ministers gebe ihm recht. Frankreichs Lehrkräfte reagieren erleichtert. Bis jetzt mussten die Schulleiterinnen und Schulleiter selbst entscheiden, ob sie die traditionellen Kleider, die von muslimischen Frauen getragen werden, an ihren Schulen zulassen oder nicht. Viele fühlten sich damit überfordert, erklärt diese Lehrerin. Man verlangt von uns festzustellen, mit welcher Intention ein Kleidungsstück getragen wird. Wenn es zum Beispiel nicht jeden Tag getragen wird, kann man es nicht eindeutig einer religiösen Bedeutung zuordnen. Da Damit soll nun Schluss sein. Bruno Bobkiewicz, Generalsekretär der Nationalen Gewerkschaft von Schulleitern, freut sich über die klare Entscheidung des Ministers. Jetzt gehe es darum, sie umzusetzen. Dabei dürften die Schulleitungen nicht allein gelassen werden. Gabriel Attals Vorgänger im Amt des Bildungsministers, Pap Ndiaye, war vor einer derartigen Regel noch zurückgeschreckt. Sein Argument damals, die Abaya sei nicht einfach zu definieren. Ein Verbot führe direkt vor das Verwaltungsgericht, wo man verlieren werde. Für den Schulanfang am kommenden Montag heißt es jetzt schon von einigen, viel Glück dabei zu entscheiden, was eine Abaya oder ein langes Kleid ist.
Ein Studium in Australien, das ist für viele ein Traum. Doch offenbar wird das Studentenvisum, das man dafür benötigt, nicht immer so genutzt, wie es eigentlich gedacht ist, sondern zum Arbeiten. Die australische Regierung will deshalb jetzt die Regelungen ändern. Wie? Das erklärt Jennifer Johnston.
Laut australischer Regierung nutzen tausende Studierende ihr Visum aus. Statt an der Universität zu studieren, besuchen sie günstigere Fortbildungskurse bei Drittanbietern oder arbeiten im Land. Die Regierung will diese Schlupflöcher mit sofortiger Wirkung schließen und härter gegen zwielichtige Bildungsanbieter vorgehen. Die Bildungsindustrie ist eine der bedeutendsten Einnahmequellen für Australien. Studierende müssen zudem ab dem 1. Oktober höhere Ersparnisse vorweisen, um ein Studentenvisum zu erhalten, umgerechnet rund 15.000 Euro. Damit sollen sie die gestiegenen Lebenshaltungskosten decken können.
Campus und Karriere. International.
Ins Ausland gehen, internationale Erfahrungen sammeln, das wollen auch viele Auszubildende mal gern. Und besonders weltweit agierende Unternehmen haben das bereits im Angebot. Und wie ist das dann im Pflegebereich, wo doch gerade händeringend Personal gesucht wird und in der allgemeinen Wahrnehmung eher die umgekehrte Richtung dominiert, nämlich dass Kräfte aus dem Ausland hierher nach Deutschland kommen? Auch hier gibt es natürlich den Wunsch nach Auslandserfahrung und Katharina Wilhelm berichtet über deutsche Pflegekräfte, die in den USA, genau in Kalifornien, diese Erfahrungen sammeln können.
Hallo, ich bin Marvin, ich bin 23 Jahre alt und ich bin gelernter Heilerziehungspfleger.
Für Marvin ist ein Traum in Erfüllung gegangen, zeitweise in den USA leben und arbeiten. 2 Jahre betreut er in Boston einen 17-jährigen Jungen, der mehrfach behindert ist, unter anderem im Rollstuhl sitzt. So sieht sein Tag dort aus.
An einem normalen Schultag würde ich morgens anfangen um 5:45. Er hat eine Magensonde, das heißt, ich mache seine Nahrung fertig, schließe das alles an, dann läuft die Pumpe erstmal eine Stunde, kämme ihm die Haare und dann wird er von einem Taxi abgeholt, dann geht er in die Schule bis 16 Uhr und dann verbringen wir den Nachmittag so mit dem, worauf er Lust hat.
Das erzählt Marvin am Strand vom Surferort San Clemente in Kalifornien. Bei einem großen Treffen tauscht er sich mit anderen deutschen Pflegekräften aus. Nachher wird zusammen gesurft. Alle gehören zur gleichen Organisation namens Apex Social. Gegründet hat sie die Deutsche Susan Asai. Als sie in den USA schwanger wurde, kam ihr die Idee dazu.
Mir war es wichtig, dass meine Kinder Deutsch weiterbehalten, dass die deutsche Kultur lernen. Und dass sie aber von jemandem betreut werden, der eine Ausbildung hat. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mit dem Deutschen Roten Kreuz in Deutschland zusammen Leute gesucht habe, die fertig sind mit der Ausbildung, 1-2 Jahre hier in die USA kommen.
Ausgebildete Erzieher sind dabei, aber vor allem auch Pflegekräfte, die speziell für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen da sind. Die Organisation ist immer größer geworden. Rund 50 Menschen arbeiten für sie. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sie etwa 2000 Pflegekräfte vermittelt. Die jungen Erwachsenen werden dabei mit Familien zusammengebracht und leben dort 1-2 Jahre. In den USA sei das Gesundheitssystem ganz anders als in Deutschland organisiert, erklärt Asai, auch die Finanzierung von Pflegekräften.
Hier in Kalifornien ist es seit ungefähr 3 Jahren so, gibt es das Self-Determination-Programm, wo die gesamten Kosten, die für das Kind anfallen, vom Staat übernommen werden. Wie diese Gelder eingesetzt werden, wurden von staatlichen Stellen übertragen an die Eltern.
Für Susan Asai ist es eine ideale Kombination. Die Pflegekräfte bringen Expertise aus Deutschland mit. Andererseits lernen die Pflege-Azubis eine andere Kultur, Sprache und Gesundheitssystem kennen. In den 1 oder 2 Jahren im Ausland können sie sich außerdem weiterbilden oder sogar studieren. Deutschlands Pflegekräfte gelten gemeinhin als überlastet, unzufrieden, unterbezahlt. Das zeigen unter anderem Studien des Bundesgesundheitsministeriums. Dabei gehe es auch oft um sogenannte weiche Faktoren, Wertschätzung des Berufs zum Beispiel. Was können die Pflegekräfte also aus 1 oder 2 Jahren in den USA mitnehmen? Ganz viel, meint Christian Piel. Er ist Dekan der Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der Hochschule Zwickau. Auch er ist zu dem Treffen nach Kalifornien gereist.
Warum schaffen es die Amerikaner, dem Nursing-Beruf oder den Healthcare-Professionals eine sehr hohe Wertschätzung auszudrücken, was in Deutschland ja offensichtlich nicht funktioniert? Da kann man sozusagen nach Lösungsmöglichkeiten gucken. Und aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht muss man sagen, das sind ja dann ungeheuer empowered people, die wirklich etwas machen wollen und die viel, viel im Unternehmen viel, viel produktiver werden, weil sie halt andere Eindrücke haben, andere Ideen, viel kreativer damit umgehen. Da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in Deutschland ein bisschen zu kurz denken dort.
Marvins Zeit in seiner Familie geht bald zu Ende. Eine ganz andere Erfahrung sei das gewesen im Vergleich zu Deutschland, wo er zum Beispiel in einem Wohnheim gearbeitet hat, erzählt er.
Also ich bin mittlerweile wirklich fester Bestandteil der Familie da und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Unser letztes Thema heute ist für viele auch im wirklichen Sinne das letzte. Denn so banal das klingt, Schultoiletten sind ein ewiges Aufregerthema und waren es auch schon immer. Eigentlich wäre das Problem ja leicht zu lösen, wenn halt jeder das Örtchen sauber und ordentlich nutzen würde. Aber das ist Wunschdenken, hat jetzt auch eine neue Studie nochmal unterstrichen, die in Berlin die Lage untersucht hat. Luise Sammann über Toilettenstudien und Gegenmaßnahmen, die sich sicher nicht nur dieser Schüler hier wünscht.
Unsere Schultoiletten sind sehr, sehr eklig. Da irgendwie überall Kacke rumliegt oder dieses ganze andere Zeug.
Wer Kinder zu Schultoiletten befragt, der hört viel Unappetitliches, aber wenig Neues. Die Klagen über das stille Örtchen in der Schule sind ein Dauerthema, auch für den Vorsitzenden des Landesschülerausschusses von Berlin, Aimo Görne.
Wenn wir auf Kommunalebene einfach fragen, was sind denn gerade die Probleme, dann kommen 3 Themen. Das ist einmal das Schulessen, Gewalt an Schulen und das 3. Thema ist eben die Schultoiletten. Ich selbst persönlich kann berichten von angezündeten Toilettenkästen, zertretenen Türschlössern und sobald so ein Türschloss einmal zertreten ist, ist die Privatsphäre auch relativ im Keller. Ich bin dann einfach zum Bäcker auf der Straße gegenüber auf der Toilette gegangen, einfach weil es nicht tragbar war.
Doch solche Möglichkeiten haben längst nicht alle. Und das hat Folgen, wie eine am Freitag vorgestellte Studie zu Schultoiletten an insgesamt 17 weiterführenden Schulen in Berlin belegt. Die German Toilet Organization befragte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Uni Bonn knapp 1000 Schülerinnen und Schüler.
Also, wie ist euer Nutzerverhalten? Was macht ihr auf der Toilette? Was macht ihr nicht auf der Toilette? Wann geht ihr dahin? Wann geht ihr nicht dahin?
Das Ergebnis, 46% der Befragten vermeiden es, in der Schule auf die Toilette zu gehen. Auch indem sie zum Beispiel weniger trinken und essen. Das große Geschäft vermeiden sogar 85% in der Schule. Gestank, fehlende Privatsphäre und das Fehlen von Klopapier werden als Hauptgründe genannt. Überrascht haben die Forscherinnen aber vor allem die Ergebnisse, die zeigen, dass es auch anders geht.
Unsere statistische Datenauswertung zeigte tatsächlich auch einen interessanten Zusammenhang vom Vorhandensein von Toilettenpapier und geringerem Vandalismus und weniger Verschmutzung. Das deutet auch im Gesamtergebnis für uns darauf hin, dass die SchülerInnen wirklich insgesamt eigentlich sorgsamer mit Toiletten umgehen, wenn so ein wichtiges Füllgut wie Toilettenpapier vorhanden ist.
Gleiches gilt für Schultoiletten, die nicht einmal, sondern 2-mal am Tag gereinigt werden, und zwar möglichst tagsüber, wenn Schülerinnen und Schüler anwesend sind. Erst recht, wenn diese sogar in die räumliche Gestaltung einbezogen wurden. Norman Heise vom Landeselternausschuss nennt ein Beispiel.
Es gibt einen Landkreis in Deutschland, in Marburg, die haben mal einen Wettbewerb gemacht und haben sozusagen Schüler und Schüler ihre Toilettenanlagen selbst gestalten lassen. Auch mit dem total positiven Effekt, dass es eine unglaublich hohe Identifikation mit diesem Raum gab, dass die Vandalismusschäden und Fehlnutzungen drastisch zurückgegangen sind.
Studienleiterin Svenja Xoll fordert ein völliges Umdenken beim Thema Schultoiletten. Konkret eine neue Kultur des Kümmerns.
Das fängt an mit, lasst uns die Schultoilette aus der Schmuddelecke rausholen und sie als zentralen Ort im Schulgebäude betrachten, der einen pädagogischen Wert hat, wo SchülerInnen sich selber einbringen können und wirklich alle auch einen Fokus mit drauf haben. Wir alle müssen dahin, jeder muss aufs Klo. Und es braucht ein Zusammenspiel nicht nur zwischen SchülerInnen und, ich sag mal, Lehrkräfte und vor allen Dingen Schulleitungen, sondern vor allen Dingen auch HausmeisterInnen, Reinigungspersonal, ganz wichtig. Alle müssen eigentlich zusammen an einem Strang ziehen.
Ein Ansatz, der auch die Politik mit einschließt. Die habe die Hilferufe von Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema viel zu lange ignoriert, so Aimo Görne vom Landesschülerausschuss. Immerhin, der in Berlin für Schulbau zuständige Staatssekretär Thorsten Kühne versprach nach der Vorstellung der Studie am Freitag Besserung.
Mich hat zum Beispiel doch noch mal erstaunt das wichtige Thema der Privatsphäre, dass wir vielleicht bei der Gestaltung von Toilettenanlagen noch mal stärker auf die Privatsphäre dann achten müssen. Dann auch das Thema besser zu erklären, wie man Toilettenanlagen richtigerweise nutzt, damit es nicht zu Fehlnutzungen und Übernutzungen entsprechend kommt.
Und auch für die zweimal tägliche Reinigung, für die eigentlich bereits seit 2019 Gelder bereitstehen, will Thorsten Kühne sich erneut einsetzen. Laut der Studie wird diese aktuell an nur 6 der 17 untersuchten Schulen durchgeführt.
Damit geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Am Mikrofon war Kate Malaike. Ich sage danke fürs Interesse.